HR Info. Corona kompakt am Mittwochmorgen.
Die Nordwestlandebahn am Frankfurter Flughafen ist normalerweise ein beliebtes Ziel, auch für Familienausflüge. Es gibt eine Tribüne dort, von der hat man einen perfekten Blick auf die Flugzeuge, die dort landen. Wenn die Maschinen dann vorbeirollen, winken die Piloten auch gerne mal zu. Im Moment winkt da aber niemand. Die Landebahn ist gesperrt, ist ein Parkplatz geworden, das ist ein trauriger Anblick. Dort stehen Flugzeuge der Lufthansa, die gerade nicht gebraucht werden, weil wegen Corona kaum noch jemand fliegt. Manche sehen darin aber auch eine Chance für die Zeit danach. Vielleicht funktioniert unser Alltag ja auch mit etwas weniger Flügen, etwas weniger Autofahren, weniger Umweltverschmutzung und es geht trotzdem allen gut, auch finanziell. Bevor die Brille jetzt zu rosarot wird, kommt Judith Kösters aus unserer Wissenschaftsredaktion, sie war mal in unserer Wirtschaftsredaktion, deshalb der freudsche Versprecher, mit einer Analyse, was in dieser Hinsicht gehen könnte.
Anders wirtschaften. Genau jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür, sagt Benjamin Stephan, Verkehrsexperte bei Greenpeace.
Wir haben jetzt eine Riesenchance durch diese Krise. Es wurde alles auf Halt gestellt. Die Menschen sind zu Hause geblieben, wurden viele Sachen nicht so produziert, nicht so konsumiert und wir haben uns nicht so durch die Gegend bewegen können, wie wir das bisher getan haben. Und ja, vieles, was da problematisch war, kann man jetzt eigentlich, wenn man es neu anfängt und wieder aus den Kontaktsperren rauskommt, auch neu denken.
Das sieht Ulrich Klü vom Zentrum für nachhaltige Wirtschafts- und Unternehmenspolitik an der Hochschule Darmstadt ähnlich. Er findet bemerkenswert,
dass wir sehen, es ist möglich, radikal umzusteuern. Es ist möglich, 9 von 10 Flügen zu streichen, ohne dass die Welt gleich untergeht. Und es ist möglich für den Staat, erhebliche Ressourcen zu mobilisieren, um in einer Krise tätig zu werden.
Einiges hat sich durch die Krise bereits geändert, sagt Benjamin Stephan von Greenpeace. Stichwort von zu Hause arbeiten.
Ich glaube, dass ja bei vielen Unternehmen immer so ein bisschen Skepsis auch war gegenüber Homeoffice. Man hat das nicht gemacht und war dann von heute auf morgen dazu gezwungen, das zu tun. Und natürlich ist da jetzt auch eine Chance da, dass all die Menschen, in deren Arbeitsalltag das möglich ist, wenn die nach der Krise dann weiterhin vielleicht 1 Tag oder 2 Tage die Woche von zu Hause arbeiten, fallen natürlich viele, viele Pendelkilometer in Deutschland weg und damit auch CO2-Emissionen. Und es ist eine Chance da auch für den Klimaschutz.
Noch stärker als der Autoverkehr ist in der Corona-Zeit der Flugverkehr zurückgegangen, zeitweise um rund 90% in Europa. Urlaubs- und Dienstreisen fielen aus.
Wenn man sich erstmal in Deutschland umguckt und überlegt, wo kann ich hier Urlaub machen, weil ich gar nicht weiß, ob ich irgendwo hinreisen kann aufgrund der Pandemie, entdecken, glaube ich, viele Menschen das Land auch wieder. Bei den Dienstreisen viele Unternehmen merken, oh, das funktioniert mit der Videokonferenz und ist auch noch deutlich günstiger. Auch hier gibt es eine große Chance.
Umweltfreundlichere Mobilität. Corona könnte hier in vielerlei Hinsicht zum Wendepunkt werden, sagt Ulrich Klü. Vor allem, weil die Staaten jetzt für die Konjunkturpakete viel Geld in die Hand nehmen.
Ich denke, der Verkehr ist vielleicht wirklich der zentrale Bereich, weil hier der Staat jetzt in vielerlei Hinsicht überall seine Finger im Spiel hat. Bei der Deutschen Bahn, bei der Lufthansa, bei den Flughäfen, bei Volkswagen, im Straßennetz. Und tatsächlich eine ganzheitliche Nachhaltigkeitswende einleiten kann.
Es gibt aber auch in den Wirtschaftswissenschaften Stimmen, die unser Wirtschaftsmodell noch viel radikaler in Frage stellen, die für Genügsamkeit und Verzicht plädieren und ein Wirtschaften ohne Wachstumszwang fordern. Solche Ideen werden oft unter dem Stichwort Postwachstumsökonomie diskutiert. Haben uns die vergangenen Wochen schließlich nicht gelehrt, viele immaterielle Dinge mehr zu schätzen? Den Spaziergang an der frischen Luft statt den x-ten Shopping-Trip? Den Austausch mit Freunden statt Action und Konsum? Der Darmstädter Wirtschaftswissenschaftler Ulrich Klü ist da skeptisch.
Gerade jetzt, wo viel Verzicht angesagt ist, werden wir danach nicht eine Situation haben, wo die Leute für noch mehr Verzicht Bereitschaft zeigen werden. Deswegen glaube ich, dass Corona nicht der Moment ist, jetzt auf einen Postwachstumspfad einzusteuern. Wir werden jetzt erstmal Dinge machen müssen, die auch eine Erholung der Wirtschaft verursachen. Und diese Erholung muss eine grüne Erholung sein.
Wenn das gelingt, dann könnten die Klimaemissionen künftig weiter sinken, auch wenn die Wirtschaft wieder wächst.
Es fällt ein bisschen schwer, in dieser Corona-Pandemie wirklich etwas Positives zu sehen. Da sterben Menschen, die Wirtschaft legt eine Vollbremsung hin und Eltern werden zu Ersatzlehrern, natürlich mit Vollzeitjob so nebenbei. Bevor das jetzt zu düster wird, doch mal was Positives. Die Umwelt erholt sich gerade, weil unser Alltag in vielen Bereichen heruntergefahren wurde. Weniger Flugzeuge am Himmel, weniger Autos auf den Straßen. Das hat die Luft in vielen Teilen Europas besser werden lassen, weil weniger Schadstoffe ausgestoßen werden. Der Anteil von Stickstoffdioxid etwa ist gesunken. Das ist der Stoff, der von älteren Dieselautos zum Beispiel ausgestoßen wird. Auch das führen Forscher vor allem auf die Corona-Pandemie zurück. Vielleicht können wir aus all dem also auch etwas lernen, wie wir in Zukunft besser wirtschaften können und die Umwelt weniger belasten. Darüber beraten in dieser Woche auch die Umweltministerinnen und Minister von Bund und Ländern. Heute beginnen die Vorgespräche dafür. Professor Björn Vollan ist Wirtschaftswissenschaftler an der Universität in Marburg. Sein Forschungsgebiet ist die nachhaltige Nutzung von Ressourcen. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Was denken Sie denn? Steckt in dieser Krise wirklich eine Chance, unsere Wirtschaft umzugestalten und zwar so, dass Umwelt- und Klimaschutz mehr Bedeutung bekommen?
Das Jahr 2020 hätte wahrscheinlich ohne Corona ganz starke Impulse für den Klimaschutz gehabt. Also die Demonstrationen waren extrem breit in der Öffentlichkeit und in der Gesellschaft angekommen. Im Prinzip wissen wir schon, was getan werden müsste, wenn wir alles ein bisschen nachhaltiger gestalten wollen. Es geht jetzt eben darum, ob das jetzt mit integriert wird in die Politik oder nicht.
Der Stillstand der Wirtschaft, den wir gerade erleben, ist ja auch nicht politisch gewollt gewesen, sondern das ist vielmehr eine drastische Reaktion auf eine Notsituation. Darunter haben zum Beispiel der Luftverkehr zu leiden oder auch die Autoindustrie, die Sie ja auch schon angesprochen haben. Wie groß ist da die Gefahr, dass das alles einfach nachgeholt wird, wenn die Krise halbwegs überstanden ist und es in diesen Bereichen zum Beispiel genauso weitergeht wie vorher?
Die Gefahr ist natürlich bei den Sachen, die nachgeholt werden können, wie ein Autokauf, ist schon sehr reell. Andere Sachen, die man nicht nachholen kann, ist es schwieriger. Also gerade Flugreisen oder irgendwelche Events oder Kneipenabende, die sind jetzt tatsächlich nicht so einfach nachzuholen und die Branchen haben tatsächlich bleibende Verluste gehalten. Bei den anderen kann ich mir vorstellen, dass viele Konsumgüter dann eben später wieder nachgefragt werden. Ob jetzt dann eben auch konjunkturell Konjunkturpakete gemacht werden, ist halt die Frage. Also man sieht schon auch, dass einige Unternehmen, die auch nachhaltig gut aufgestellt sind, auch besser durch die Krise kommen und andere, die eben auch vorher schon strukturelle Probleme haben, für die es halt schwieriger wird.
Gerade bei der Autoindustrie scheint es ja so zu sein, dass bei den Prämien, die im Moment diskutiert werden, der Umweltaspekt kaum eine Rolle spielen wird, weil ja auch möglicherweise, nach dem, was man bislang weiß, auch Benziner und Dieselautos gefördert werden.
Klar, einerseits ist es eben einer der bedeutendsten Wirtschaftsbereiche bei uns und war eben auch sehr lange sehr innovativ. Die Autoindustrie hat vielleicht hier und da mit Abgasskandal und anderen Sachen nicht wirklich in der letzten Zeit positive Schlagzeilen gemacht, hat aber dennoch eben eine wichtige Bedeutung für Deutschland. Und ja, die Frage ist halt, für mich natürlich schon, sehe ich das natürlich schon wichtig, wenn auch nicht das Allerwichtigste, ob jetzt die Autoindustrie mitmacht oder nicht. Ich denke, es gibt viele andere Branchen, denen man auch was Positives machen könnte und vielleicht dann einfach auf diese Sachen schaut und ein bisschen weg vom Auto kommt, denke ich mal. Das tut der Diskussion vielleicht auch ganz gut.
Ja, wobei die Befürworter natürlich sagen, neue Benzin- und Dieselautos sind ja auch umweltfreundlicher als ältere.
Ja gut, geht ja nicht nur darum, den CO2-Ausstoß zu verringern, sondern eben auch in der Produktion und wie wir uns verhalten, einfach irgendwie versuchen, tiefgreifende Änderungen zu machen, die wir jetzt ja auch teilweise schon gemacht haben während der Krise. Also wie wir uns mit Videokonferenzen weniger reisen, das hat uns ja auch teilweise gut getan. Und wir merken, dass wir für alles, was im Leben wichtig ist, CO2 brauchen.
Hessens Umweltministerin Priska Hinz hat ja auch vor dieser Konferenz mit ihren Kolleginnen und Kollegen gesagt, man dürfe trotz Corona den Umweltschutz nicht aus den Augen verlieren. Wenn wir nochmal an die Konjunkturprogramme denken, über die wir auch schon gesprochen haben, die aus der Krise helfen, dann müssten die etwa den Klimaschutz berücksichtigen, sagt die Ministerin. Sehen Sie denn einen Weg, wie das konkret funktionieren könnte? Vielleicht an einem Beispiel.
Wäre natürlich schön, wenn die Innenstädte eben viel mehr Fuß- und Radwege hätten, die verbreitert werden, neu gebaut werden. Da werden Aufträge vergeben. Die Geschäfte in den Innenstädten könnten profitieren. Auf dem Land ist auch wichtig, da bräuchte man wahrscheinlich Rufbussysteme oder man müsste den öffentlichen Nahverkehr insgesamt attraktiver gestalten, also nicht nur billiger, sondern tatsächlich auch bequemer. Diese Kaufprämie, wenn die schon sein muss, dann könnte man die eben ausdehnen auf Fahrrad, auf Jahreskarten und dann viel mehr Mobilität als jetzt nur das Auto zu fördern.
Diese Pandemie hat ja auch gezeigt, wie abhängig wir sind in Deutschland von der globalisierten Wirtschaft, also zum Beispiel bei der Herstellung von Medikamenten oder Medizinprodukten. Da wurde doch einiges ins Ausland verlagert. Denken Sie, diese Krise wird auch die Globalisierung ein Stück weit zurückdrehen?
Also es wird sich sicherlich einiges im Gesundheitssektor ändern. Dass da eben Schutzkleidung sehr schnell gefehlt hat, war doch ein bisschen erschreckend. Hat wahrscheinlich auch andere Gründe gehabt, nicht nur, dass man da nicht aufgepasst hat, sondern dass eben viele gleichzeitig irgendwas nachgefragt haben. Aber da werden bestimmt in einigen Sektoren ein paar Dinge eher lokal auf Vorrat gemacht. Auch die regionale Landwirtschaft hat viele jetzt eine größere Nachfrage bekommen innerhalb der Pandemie. Aber ansonsten hat das Ganze schon eher deutlich gemacht, dass wir als Mensch doch sehr stark von einem gesunden Planeten abhängen.
Am Montag voriger Woche bekam Nicole Mergedrin eine WhatsApp-Nachricht von ihrem Sohn. Einer von dessen Mitschülern an der Offenbacher Albert-Schweitzer-Schule sei nach Hause geschickt worden, wegen des Verdachts, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben. Nicht nur sie sei alarmiert gewesen, sagt Mergedrin.
Alle Schüler waren beunruhigt in dieser Situation und haben sich überlegt, warum ist es nicht sinnvoller, jetzt nach Hause zu gehen. Es war noch nicht ermittelt an diesem Montag, wer mit diesem Kind Kontakt hatte. Und diese Schüler waren alle noch anwesend, montags und dienstags in der Schule.
Die kommissarische Schulleiterin Barbara Lorz widerspricht.
Sonntagabend habe ich das erfahren. Im Gesundheitsamt haben wir dann relativ schnell jemanden erreichen können am Montagmorgen. Wir haben dann vorher schon die Schüler wieder nach Hause geschickt.
Was nach einem Widerspruch klingt, ist keiner. Die Sofortmaßnahme galt den Schülerinnen und Schülern, die im selben Raum waren wie der betroffene Mitschüler. Aber sie galt noch nicht allen, die in der Schule Kontakt mit dem 17-Jährigen hatten. Die habe das Gesundheitsamt erst durch Befragen herausfinden müssen, sagt Fabian Elscheik, der Sprecher der Stadt Offenbach. Und?
Das positive Testergebnis des Schülers war am Dienstag da und daraufhin wurde sofort die Schulleitung informiert und die Schüler wurden umgehend nach Hause geschickt.
23 Schülerinnen und Schüler und 5 Lehrkräfte sind nun in Quarantäne. Nicole Mergedrin hätte sich eine radikalere Herangehensweise gewünscht.
Ich denke auf jeden Fall, dass die Schule sofort die Kinder hätte nach Hause schicken müssen, solange bis sie die ganzen Kontaktwege eruiert hat. Und ich denke auf jeden Fall, dass alle Schüler und Lehrer vorher getestet werden müssten. Das muss irgendwie möglich sein.
Ist es aber nicht. Nirgendwo in Hessen. Das hessische Kultusministerium sagt, die Gesundheitsämter seien zuständig. Die wiederum sind weit von Kapazitäten entfernt, die Massentests für die Wiederaufnahme des Schulbetriebs möglich machen würden. Eines hätte beim Corona-Fall an der Offenbacher Albert-Schweitzer-Schule allerdings deutlich besser funktionieren können, die Information der Eltern. Nachdem Nicole Mergedrin die WhatsApp-Nachricht von ihrem Sohn bekommen hatte, erreichte sie trotz stundenlanger Versuche weder das Gesundheitsamt noch das Schulamt. Bis heute habe niemand versucht, sie vernünftig zu informieren.
Mit mir ist nie gesprochen worden und ich habe auch bis heute keine E-Mail erhalten. Mein Sohn hat eine E-Mail erhalten. Mit mir als Mutter wurde darüber nicht kommuniziert.
Am kommenden Montag werden in Hessen weitere Jahrgänge in den Schulbetrieb zurückkehren. Auch am Offenbacher Albert-Schweitzer-Gymnasium. Die Lehrkräfte achten darauf, dass Abstand gehalten wird. Die Schule stellt sogar Masken zur Verfügung. Aber die vorige Woche hat gezeigt, auch hohe Standards sind keine Garantie gegen Corona.
Zur Schule trotz Corona-Fall in der Klasse. Wolfgang Hetfleisch aus Offenbach.
HR-Info. Corona. Sie fragen, Experten antworten.
Dieser Monat Mai ist normalerweise ein sehr beliebter Monat, um Hochzeiten zu feiern. Insgesamt geht in dieser Zeit des Jahres die Saison der großen Feste und Feiern los. Da passt es eigentlich ganz gut, dass nun von der Landesregierung hier in Hessen Veranstaltungen mit bis zu 100 Gästen wieder zugelassen worden sind. Aber viele Leute fragen sich jetzt, ob damit denn auch ihre Hochzeit gemeint ist und was dieser Beschluss für das Feiern insgesamt bedeutet und wie schnell das vielleicht auch wieder alles rückgängig gemacht werden könnte, sollten sich wieder mehr Leute anstecken mit dem Coronavirus. Dazu haben uns in den vergangenen Tagen wieder viele Mails von Ihnen erreicht, unseren Hörerinnen und Hörern. Deshalb haben wir die weitergeleitet an die Landesregierung und zwar an den Regierungssprecher Michael Buser. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Herr Buser, unsere Hörerin Anna Scholz zum Beispiel plant am 1. August zu heiraten und im Anschluss möchte sie gerne feiern mit ihren Gästen in einer gemeinsamen Event-Location. Jetzt ist sie unsicher, ob sie und ihr Verlobter an dem Termin festhalten können. Was raten Sie ihr denn?
Also die Geschichte mit ihrem Verlobten, das muss sie selbst regeln.
Das dachte ich mir schon.
Ja, ansonsten gilt die aktuelle Verordnung. Das ist eine Feier, das ist eine Veranstaltung. Das geht bis zu 100 Personen und da gibt es sehr strenge Regeln. Oder es gibt Regeln, ich sag's mal so. Ein Mindestabstand von 1,5 Meter, ein Hygienekonzept, auch eine Begrenzung der Personenzahl anhand der Quadratmeter. Das heißt, wenn die Leute sitzen, sind es 5 Quadratmeter, wenn sie stehen, 10. Jetzt gehe ich mal davon aus, bei einer Hochzeit wird man jetzt nicht die ganze Zeit auf dem Stuhl Platz nehmen. Also man braucht ein bisschen Platz. Und wenn das eine Event-Location ist, dann gehe ich mal davon aus, dass das irgendwo ein Lokal ist. Das heißt, das Küchen- und das Servicepersonal müssen auch Masken tragen. Was über den 5. Juni, solange geht, diese Verordnung hinaus gilt, das kann ich jetzt auch noch nicht sagen. Mhm. Wenn ich das wüsste, wäre ich wahrscheinlich in der Bundesrepublik der Einzige, der das weiß. Ist auch relativ selten. Das wären die Bedingungen, wie diese Hochzeit stattfinden können. Ob das dann so Ihren Vorstellungen und denen Ihres Verlobten entspricht, das weiß ich nicht. Deshalb ist dann die Entscheidung, ob ich das dann mache oder nicht, das bleibt dann Frau Scholz selbst überlassen.
Eine ähnliche Frage kommt von unserer Hörerin Frau Lambers. Sie und ihr Partner möchten am 15. August dieses Jahres heiraten, also ein paar Tage später als den Fall, den wir gerade hatten. Die haben rund 100 Gäste geladen. Sie fragt, ob zu diesem Zeitpunkt ohne Sicherheitsabstand und Masken geheiratet werden kann.
Auch das kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Also ich kann nur sagen, dass unsere Verordnung, wie gesagt, bis zum 5. Juni gilt. Ansonsten gilt das Gleiche, was ich bei der ersten Frage gesagt habe. Da gelten diese doch relativ strengen Hygienebestimmungen bei größeren Veranstaltungen, die dann auch einzuhalten sind, weil die dann gegebenenfalls auch überprüft werden.
Das heißt, da muss man eigentlich, wenn es noch so lange hin ist, immer gucken, ob sich aktuell was verändert bei den Verordnungen.
Das wird auf jeden Fall so sein. Man wird das Infektionsgeschehen weiter beachten. Man wird auch das eine oder andere Gerichtsurteil dann dazu noch bekommen. Aber ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass das, was jetzt beschlossen wurde in Hessen mit den 100 Personen, mit den strengen Hygienevorschriften oder bis zu 100 Personen, dass das vorerst mal gilt.
Dann schauen wir mal auf das, was jetzt gerade noch aktuell so vorgegeben ist. Wie groß müsste denn der Veranstaltungsort sein, wenn ein Brautpaar maximal 100 Gäste hat und der Mindestabstand eingehalten wird?
Das ist eine relativ leichte Rechenaufgabe. Das heißt leicht, es ist auf jeden Fall eine Rechenaufgabe. Mhm. Und ich hatte ja bereits gesagt, wenn die Veranstaltung so konzipiert ist, dass die Gäste die meiste Zeit sitzen, dann sind das 5 Quadratmeter, das sind dann bei 100 Gästen 500 Quadratmeter, das kriege selbst ich noch hin. Wenn das allerdings eine Veranstaltung ist, wo man sich bewegt, dann sind es 10 Quadratmeter und dann brauchen sie schon ein bisschen Platz bei 1000 Quadratmetern.
Außerdem haben wir die Frage bekommen, wie es denn um die Gäste bestellt ist, die aus dem Ausland anreisen, müssen da spezielle Vorkehrungen getroffen werden?
Wir haben derzeit noch die Regelung, dass Gäste, die aus dem Ausland kommen, 14 Tage in Quarantäne müssen. Da gab es jetzt ein Urteil aus Niedersachsen,
ja, genau,
das das aufgehoben hat. Das ist auch in der Diskussion. Nur ich muss jetzt erstmal mich danach richten, was gilt. Das gilt zum jetzigen Zeitpunkt noch. Ob das dann noch gilt, wenn die Hochzeit ist, das kann ich nicht sagen. Aber Fakt ist, bis auf wenige Ausnahmen müssen die Gäste, die aus dem Ausland kommen, erstmal 14 Tage in Quarantäne.
Ist für das Feiern natürlich eher ungünstig, aber
muss man halt ein bisschen früher anreisen dann.
Auch eine Möglichkeit. Wenn jetzt doch die Angst vor der Ansteckung zu groß ist oder eine solche Feier eben wegen des Mindestabstandes nicht die Feier ist, die sich das Brautpaar gewünscht hat, weil man sich nicht umarmen kann, weil Tanzen eng umschlungen auch nicht möglich ist. Da fragen sich einige unserer Hörer, so zum Beispiel Tobi Seidel, ob es wirklich rechtens ist, dass der Veranstalter einen dann dazu drängt, diese Feier durchzuführen oder eine Ausgleichszahlung zu leisten, weil das Land Hessen ja wieder Feiern mit bis zu 100 Personen erlaubt.
Das muss man trennen. Wir haben diese Feiern erlaubt unter diesen bestimmten, doch sehr strengen Bedingungen. Das ist mit Sicherheit nicht die Feier, die sich so ein Hochzeitspaar vorstellt. Ansonsten würde ich mir andere Fragen stellen. Die speziellen Vertragsgestaltungen, die das Brautpaar oder wer auch immer dann diese Feier bezahlt, mit dem Veranstalter hat, das kann ich natürlich im Einzelnen nicht nachvollziehen. Das muss man dann mit dem Veranstalter selbst regeln.
Wenn sich jetzt jemand entschieden hat, kein großes Fest zu feiern und stattdessen nur im kleinen Kreis einlädt, dann fragt sich unser Hörer Nico Deistler, ob standesamtliche Trauungen in den Standesämtern in Hessen normal zugelassen sind und wie viele Gäste dort erlaubt sind.
Standesamtliche Trauungen sind zugelassen. Das hängt vom jeweiligen Standesamt ab, wie viele Gäste zugelassen wird. Das heißt von der Größe des Raumes und auch von den speziellen Gegebenheiten. Das muss man dann bei diesem Standesamt klären.
Ja, da könnte es ja eng werden mit 100 Leuten.
Ja, ich habe auch mal geheiratet. Das war nicht ganz so groß. Da muss man dann halt mit ein paar weniger auskommen. Aber grundsätzlich standesamtliche Trauungen sind erlaubt.
Jetzt wird in diesem Monat Mai wahrscheinlich nicht nur Wildhochzeit gefeiert in Hessen, sondern das ist auch ein beliebter Monat, um Familienfeiern abzuhalten. Pfingsten zum Beispiel ist eine gute Gelegenheit dafür. Unsere Hörerin Edda Günther fragt sich deshalb, ob sie zu ihrem traditionellen Familienpfingsttreffen die Familie einladen darf. Der älteste Gast ist 81 Jahre alt, der jüngste 5 Jahre und sie schreibt uns, alle leben schon aus Selbstschutz sehr diszipliniert separiert in 4 verschiedenen Haushalten. Bei keinem sind in den vergangenen Wochen irgendwelche Krankheitssymptome aufgetreten. Das soll natürlich auch so bleiben. Ist unter der Voraussetzung, dass wir bei dem Treffen die Sicherheitsvorkehrungen beibehalten, dieses Familientreffen möglich? Wohlgemerkt mit 4 Haushalten wäre das.
Wir haben geregelt, dass kleine Feiern im engen privaten Kreis seit dem 9. Mai möglich sind. So, jetzt ist der enge private Kreis natürlich etwas unbestimmt. Ich gehe mal davon aus, das sind enge Freunde, das sind enge Familienangehörige. Ich möchte aber an dieser Stelle nochmal sagen, wir dürfen jetzt nicht so tun, als wäre alles vorbei, fast alles erlaubt und irgendwelche Umgehungstatbestände suchen. Also wir haben grundsätzlich im privaten Bereich unterschieden zwischen dem engeren privaten Kreis. Da zählt am meisten die Eigenverantwortung. Da sollte man wirklich hergehen und soll sagen, also wir gucken, dass wir Abstand halten, wir halten die Hygieneregeln ein. Strenger ist es dann, wenn Veranstaltungen stattfinden, dann gilt im Prinzip dasselbe wie bei Veranstaltungen im öffentlichen Raum mit bis zu 100 Personen. Also da muss ein Hygienekonzept aushängen, da gibt es Quadratmeterregelungen und da geht letztendlich natürlich auch die Abstandsregelung und die Hygienepflicht.
Viele unserer Hörerinnen und Hörer sehen allerdings einen Widerspruch darin, dass die Kontaktbeschränkung weiter besteht, aber trotzdem Veranstaltungen mit bis zu 100 Leuten zulässig sind. Wie erklären Sie das?
Das kann ich gut nachvollziehen. Das ist auch nicht so einfach. Aber grundsätzlich muss man mal davon ausgehen, dass wir in einem Land leben, wo die Freiheitsrechte gelten. Und wenn wir Freiheitsrechte einschränken, dann brauchen wir gute Gründe. Und dann haben wir nach wie vor eine Situation, dass je mehr Personen wir treffen, je mehr wir uns im öffentlichen Raum bewegen, natürlich die Infektionsgefahr größer ist. Deswegen sind wir diesen schrittweisen Weg gegangen, diese Stufen, dass wir gesagt haben, Kontaktbeschränkungen lockern wir etwas. Das heißt, 2 Hausstände dürfen sich treffen, weitgehend ohne Voraussetzung. Wenn wir aber sagen, es treffen sich mehr als diese 2 Hausstände oder diese 1:1 oder diese Familie, das knüpfen wir dann an enge Voraussetzungen. Zum einen, weil wir natürlich diese Grundrechte erlauben wollen, sich zu treffen. Zum anderen, weil wir das Infektionsrisiko verringern wollen. Deswegen, im kleineren Kreis gibt es auch kaum Voraussetzungen. Da, wo das mehrere Personen sind, bis zu 100, gibt es strenge Voraussetzungen.
Die Kontaktbeschränkungen und den Mindestabstand haben wir also angesprochen, auch bei größeren Events. Aber unsere Hörer bewegt auch noch etwas anderes. Anita Hilbert fragt sich zum Beispiel, ob sie auch bei einem Treffen mit 2 Familien zu Hause, zum Beispiel zum Kaffeetrinken, diesen Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten muss.
Wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass diese 2 Familien ihre Familie sind und eine weitere Familie, dann ist das die Regelung mit 2 Hausständen. Es ist so geregelt, dass sich diese 2 Hausstände treffen dürfen und auch ohne große Voraussetzungen. klug, und ich gehe mal davon aus, dass Frau Hilbert klug ist, ist es natürlich trotzdem, diese Hygienevorschriften, auch diese Abstandsregeln einzuhalten. Denn das schützt ja Sie und die anderen.
Jens Knöpp, unser Hörer wiederum, kann aufgrund der Größe des Raumes diesen Mindestabstand einhalten. Er fragt sich aber, ob er sich mit 1 bis 2 Mitgliedern aus seiner Band in einem Proberaum treffen kann, zu Tonaufnahmen mit Instrumenten.
Wenn wir davon ausgehen, dass das wirklich nur 3 Leute sind, kann man sagen, das ist ein enger privater Kreis, also kann er sich treffen. Macht er professionell Musik, dann ist das ja Berufsausübung und dann wäre das sowieso gestattet.
Ah, okay.
Aber auch hier sage ich nochmal, Hände waschen, lüften, auch diese Hust- und Niesregeln einhalten, also das kann nicht schaden.
Und zuletzt noch eine Frage von unserem Hörer Patrick Lustig zu dem Thema Vereine. Wie sieht's denn mit Burschenvereinen aus, beziehungsweise mit Vereinshäusern, die einen Frühschoppen anbieten? Darf das Vereinsheim denn geöffnet werden, wenn ein Mundschutz getragen wird? Und wenn ja, wie viele Personen dürften dann in das Vereinshaus? Gibt's da irgendwelche schriftlichen Regeln, möchte er gerne wissen.
Jenseits davon, welcher Verein das ist, was das für ein Vereinszweck ist, gelten da schlicht und ergreifend die Regeln für öffentliche Veranstaltungen, die ich jetzt bereits schon mehrmals runtergebetet habe. Wenn das ein Frühschoppen ist, wenn Alkohol fließt, dann ist immer die Frage, und das muss sich der Veranstalter diese Frage dann selbst stellen, inwieweit dann diese Regeln noch eingehalten werden können. Und dafür ist der Veranstalter verantwortlich.
Das ist im Moment kein erstrebenswerter Zustand, dass so viele unserer Grundrechte vorübergehend eingeschränkt worden sind. Das ist nicht der Grundgedanke unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Da sind sich alle einig. Nur ist es diesem Coronavirus herzlich egal, was in unserem Grundgesetz steht. Das verbreitet sich einfach weiter und bedroht die Gesundheit vieler Menschen. Deswegen hat die Politik abgewogen und sich zu diesem schwierigen Schritt durchgerungen, für ein paar Monate vieles einzuschränken, was sonst zu unserem Alltag gehört. Dagegen protestieren mittlerweile tausende Menschen in ganz Deutschland, wobei sich das gerne mit wilden Verschwörungstheorien vermischt. Allerdings wird auch in der Bundespolitik darüber diskutiert, wie verhältnismäßig die Einschränkungen noch sind.
Die Kritik an den Corona-Maßnahmen wird größer, zum Beispiel von Bundestagsfraktionen wie der FDP. Aber es formieren sich auch Proteste. In mehreren Städten in ganz Deutschland sind am Wochenende Menschen auf die Straße gegangen. Das ging von ein paar Dutzend Teilnehmern bis zu mehreren hundert Menschen. Man könnte also den Eindruck gewinnen, dass die Stimmung zu kippen droht. Es lohnt sich aber, genauer hinzuschauen, wer da bei den Protesten dabei ist. Teils ist das eine bemerkenswerte Mischung. Linke, Rechte, Impfgegner, Verschwörungstheoretiker, Esoteriker. Aber auch Menschen, die einfach ihre Sorgen ausdrücken wollen. Vordergründig eint sie Verzweiflung, Machtlosigkeit, Verunsicherung. Diese Mischung macht die Proteste schwer greifbar, sagt der Politikwissenschaftler Hans Vorländer von der TU Dresden.
Es zeigt, dass anscheinend hier doch Wut, Zorn und allgemeine Ablehnung zusammenkommen, weil sich einfach Leute treffen, die aus welchen Gründen auch immer Corona zum Anlass nehmen, um zu protestieren oder ihren Hass gegenüber dem System zum Ausdruck zu bringen oder die Bundesrepublik eben als eine neue Diktatur und Teil einer Weltregierung zu sehen, hinter der Bill Gates steht.
Eine klassische Verschwörungstheorie. Die Proteste werden also ausgenutzt von Menschen mit zweifelhafter Motivation. Verschwörungstheoretiker wie Ken Jebsen oder Attila Hildmann, der auch so etwas verbreitet.
Es tobt ein Krieg zwischen der Spezies der Kinderfresser Soros, Bill Gates, Henry Kissinger, Clinton etc. und ihren Regierungsschergen Merkel, Kurz und Co. Diese haben auf ihrem Programm Reduktion der Weltbevölkerung auf 500 Millionen Menschen.
Trotzdem, der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen warnt im Deutschlandfunk davor, alle Teilnehmer dieser Demos pauschal zu verurteilen.
Die pauschale Diffamierung, die ruiniert den Diskurs und am Ende des Tages regen sich alle übereinander auf. Und trotzdem muss man natürlich einen Verschwörungstheoretiker nennen und einen Antisemiten.
Man muss also trennen zwischen denen, die wirklich ihre Sorgen ausdrücken mit begründeten Zweifeln an den Corona-Maßnahmen und denen, die diese instrumentalisieren wollen. Davor warnt der Soziologe Matthias Quent.
Es ist zu befürchten, dass die bisher noch diffusen Proteste übernommen werden von rechtsradikalen Akteuren, die das in eine politische Kampagne pressen. Den Grundton, den kennt man. Den kennt man von Pegida, den kennt man von AfD-Demonstrationen.
Ob die Proteste wirklich nachhaltig sind und daraus eine Bewegung wie Pegida entstehen kann, das ist gerade noch unklar. Für Politikwissenschaftler Vorländer zeigt sich erstmal, dass sich die Meinung in der Gesellschaft aufzuspalten scheint.
Wir glaubten, dass die Gesellschaft zusammenwächst. Das war ein momentaner Effekt. Aber das bricht jetzt auf und ist ein Potenzial von Unzufriedenheit.
Eine Unzufriedenheit, die momentan zumindest noch keine Mehrheit findet. Im aktuellen ARD-Deutschland-Trend sagen zumindest gute 2/3, wir sind mit dem Krisenmanagement der Regierung zufrieden oder sehr zufrieden. Das heißt aber nicht, dass das auch so bleibt.
Aus Berlin unser Hauptstadtkorrespondent Christopher Jänert über die Proteste gegen die Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie und wie sich das auf die politische Stimmung im Land auswirkt.
HR-Info. Corona kompakt. Am Mittwochmorgen.